Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Herzlich willkommen zum ersten neuen Video des Jahres 2025. Bevor wir losstarten, möchte ich euch noch kurz ein gesundes und erfüllendes neues Jahr wünschen, in dem ihr hoffentlich alle eure beruflichen als auch privaten Ziele erreichen werdet. Was das Thema Peer-to-Peer-Kredite angeht, so werde ich auch in diesem Jahr wieder versuchen, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dass ihr durch meine Inhalte und Einschätzungen noch bessere Anlageentscheidungen treffen könnt. Für tagesaktuelle Informationen aus dem Peer-to-Peer-Umfeld empfehle ich euch, meiner Telegram-Gruppe oder aber alternativ meinem WhatsApp-Kanal beizutreten, wenn ihr immer zeitnah informiert werden wollt, sobald es neue Entwicklungen gibt. Wie schon in den letzten beiden Jahren, fangen wir zunächst mit einem kleinen Jahresrückblick an, wo ich ganz kurz auf die wichtigsten Entwicklungen aus dem letzten Jahr eingehen werde, wie sich die Plattform aus meiner Sicht bewährt haben und wie meine Prognose für 2025 aussieht. Wie immer ist und bleibt das am Ende aber nur eine rein subjektive Bewertung, von daher kommentiert gerne unter dem Video und teilt eure persönliche Meinung und Einschätzung. Aus Sicht von Bondora kann man durchaus auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Mit einem Gewinn von 3,3 Millionen Euro ist die estnische Peer-to-Peer-Plattform bereits das siebte Jahr in Serie profitabel gewesen. Die europäische Expansion wurde mit dem Launch in Lettland und in Litauen weiter vorangetrieben und auch das sinkende Zinsumfeld hat die Nachfrage der Investoren wieder stärker befeuert. Um den Wachstumsplänen der Plattform gerecht zu werden, wurde im September sogar das monatliche Einzahlungslimit von Bondora Go & Grow, welches vier Jahre zuvor erstmalig eingeführt worden war, wieder temporär aufgehoben. Auch wenn das in Teilen schöne Begleitumstände für uns Investoren sind, so bleibt die leidige Transparenzdebatte ebenso wie die wenig wettbewerbsfähige Verzinsung als ein fader Beigeschmack zurück. Die strategische Ausrichtung, die geht bei Bondora eindeutig hin zu einem Bankenunternehmen, weshalb man sich auch schon seit längerer Zeit nicht mehr im Wettbewerb mit anderen Peer-to-Peer-Plattformen sieht. Das Unternehmen verspricht sich dadurch wohl auch den Zugang zu noch günstigerem Kapital, was sowohl die schwächelnde Performance des Kreditportfolios ausgleichen, als auch zu niedrigeren Verzinsungen für uns Investoren führen könnte. Crowdpeer hat hingegen im zweiten Geschäftsjahr seinen konservativen Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Das ausstehende Portfolio, das lag gegen Ende des Jahres bei knapp 9 Millionen Euro, wobei sich rund 6% des Kreditvolumens im Inkasso befunden haben. Nachdem man 2023 eine weiße Weste besessen hat, so sind im letzten Jahr nun auch die ersten Ausfälle auf der Plattform hinzugekommen. So normal diese Entwicklung auch ist, so spannend wird es jetzt zu sehen sein, wie Crowdpeer nun bei den Rückgewinnungen auch vorankommen wird. Kritisch zu bewerten sind aus Investorensicht das weiterhin schmale Kreditangebot, als auch die Tatsache, dass man zuletzt schon mindestens 2000 Euro pro Kredit investieren musste, um eine zweistellige Verzinsung zu bekommen. Für die breite Masse an kleineren Investoren sind das definitiv keine attraktiven Voraussetzungen, die für weitere Investments auf der Plattform sprechen, weshalb ich auch persönlich vorerst keine Reinvestitionen mehr auf Crowdpeer vornehmen werde. Debitum hat den positiven Weg, den es seit dem Eigentümerwechsel im Sommer 2023 gegeben hat, auch in 2024 weiter fortsetzen können. Mit Juno Finance, Foresto und Bonohaus sind alle drei neuen Kreditgeber in Q2 auf dem Marktplatz hinzugekommen, welche nicht nur das Kreditangebot erweitert, sondern auch das hohe Zinsniveau beibehalten haben. In der Folge konnte das aktiv verwaltete Portfolio von knapp 12 Millionen Euro auf über 28 Millionen Euro gesteigert werden, ohne dass neue Ausfälle auf der Plattform hinzugekommen sind. Der einzige Wermutstropfen, der bleibt hingegen die weiterhin ungelöste Problematik bezüglich der kriegsbetroffenen Kredite in der Ukraine. Bei meinem Besuch in Riga hatte sich bereits ein Lösungsweg abgezeichnet, jedoch konnten bis heute keine finalen Entscheidungen kommuniziert werden. Debitum hatte durch die Bank hinweg einen sehr guten Lauf in 2024. Um diesen positiven Trend aber weiter beizubehalten, sollten perspektivisch neue und gegebenenfalls größere Kreditgeber auf dem Marktplatz hinzukommen und auch eine Lösung im Hinblick auf die ausstehenden Ukraine-Kredite wäre für die betroffenen Investoren sicherlich wünschenswert. Das Positive vorweg, Esketit hat es auch im vierten Jahr seines operativen Bestehens geschafft, das verwaltete Investorenportfolio um knapp 10 Millionen Euro zu steigern, bei einer Inkassoquote von weiterhin 0%. Dennoch bleibt am Ende das Gefühl zurück, dass die Plattform im letzten Jahr weit unter seinen Wachstumsmöglichkeiten geblieben ist. Nachdem die beiden Esketit-Gesellschafter in Q1 ihre Mehrheitsanteile der Avafin Holding an die südafrikanische Capitec Bank verkauft haben, scheint das Thema Cashtrack ein ständiger Begleiter für uns Investoren zu sein. Angesprochen auf das Kreditangebot teilte mir der CEO schon vor vielen Wochen mit, dass man sich derzeit in vielen internen Diskussionen im Hinblick auf die zukünftige Strategie befinde. Für mich persönlich klingt das fast so, als könnte es 2025 zu größeren Veränderungen kommen, womöglich sogar mit neuen Lösungen oder Produkten, welche über das reine Hinzufügen neuer Kreditgeber hinausgeht. Estate Guru hat 2024 leider nicht den von vielen erhofften Turnaround geschafft. Ganz im Gegenteil, die Situation ist sogar noch schlimmer geworden. Dass die Nachfrage bei Estate Guru sinken würde, davon konnte man schon irgendwie ausgehen. Am Ende des Jahres schrumpfte das ausstehende Portfolio auf 232 Millionen Euro zusammen, was einem Rückgang von 35 Millionen Euro in den letzten 12 Monaten entspricht. Deutlich schlimmer ist hingegen, dass die Plattform keine nennenswerten Rückgewinnungen bei den ohnehin schon sehr umfangreichen Ausfällen vermelden konnte. Von den ursprünglich geplanten 38 Millionen Euro sind bis Ende November lediglich 8 Millionen Euro zurückgewonnen worden. Und schlimmer noch, die absolute Zahl der Ausfälle, die hat sich in den letzten 12 Monaten sogar um 6,3 Millionen Euro erhöht. Im Klartext bedeutet das, dass mehr Kredite ins Inkasso gewandert als zurückgewonnen worden sind. Abgerundet wird die katastrophale Bilanz durch eine Betrachtung der finanziellen Situation der Plattform. Estate Guru ist mittlerweile seit 5 Jahren unprofitabel und in den letzten 3 Jahren teilweise sehr deutlich. Auch das Eigenkapital liegt derzeit mit knapp 2 Millionen Euro in der Kreide, weshalb die Plattform ganz dringend eine Finanzspritze benötigt. Ob es dabei ein kluger Schachzug gewesen ist, die Gebührenstrukturen für die Basis seiner Investorenklientel anzuheben, sollte an dieser Stelle kritisch hinterfragt werden. Wenn man etwas Positives hervorheben will, dann ist es wohl die Tatsache, dass Estate Guru in 2024 keine Insolvenz anmelden musste. Aber sollte es auch in 2025 keine erkennbaren Fortschritte bei den Rückgewinnungen geben und sollte das Vertrauen der Gesellschafter in die Zukunft der Plattform weiter schwinden, dann scheint das Worst-Case-Szenario wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. So sympathisch das Team von Heavy Finance auch ist, die Zahlen und die nackten Ergebnisse deuten aus meiner Sicht eher auf ein verlorenes Jahr hin. Weil es auch 2024 keine nennenswerten Rückgewinnungen bei Heavy Finance gegeben hat, liegt die Inkassoquote weiterhin bei knapp 20%. Zudem sind auch die ursprünglich für Q1 angedachten Emissionszertifikate bis heute nicht verkauft worden, weshalb das Thema Green Loans bis auf weiteres nur ein theoretisches Konstrukt bleibt, welches bis auf hohe Renditeversprechungen nichts geliefert hat. Außerdem lassen strategische Kooperationen wie mit der Multitude Bank und dem Europäischen Investitionsfonds vermuten, dass die Ausrichtung der Agrarplattform zunehmend auf die Interessen größerer Investoren liegen wird. Wenn Heavy Finance die Basis an kleineren Privatanlegern nicht verlieren möchte, dann sollten 2025 vorzeigbare Ergebnisse beim Thema Green Loans und bei den Rückgewinnungen präsentiert werden. Während ich im letzten Jahr noch von unausgeschöpftem Potenzial gesprochen habe, scheint Inka Marketplace in 2024 der Durchbruch gelungen zu sein. Auf der einen Seite gab es Fortschritte bei problematischen Kreditgebern wie Vivus und ClickCash, zum anderen sind mit Current Auto, IBANCAR und Sandfield Capital gleich 3 neue und vielversprechende Kreditgeber auf dem estnischen Peer-to-Peer-Marktplatz hinzugekommen. Stabile Rückzahlungen, hohe Liquidität und wettbewerbsfähige Verzinsungen haben dazu geführt, dass Income das Vertrauen der Investoren rechtfertigen konnte und sein aktives Portfolio in der Folge um über 10 Millionen Euro steigern konnte. Mit einer daraus resultierenden Inkassoquote von weniger als 1% gehört Income somit zu den attraktivsten Alternativen im derzeitigen Marktumfeld, wo Investoren zudem auch über ein ausreichendes Kreditangebot mit wettbewerbsfähigen Verzinsungen vorfinden können. Sollte es Inka Marketplace schaffen, diesen positiven Trend weiter beizubehalten, dann könnte gegen Ende 2025 sogar die Gewinnschwelle auf monatlicher Basis erreicht werden. Insgesamt eine aus meiner Sicht sehr schöne Entwicklung, an der ich mittlerweile ebenfalls mit knapp 20.000 Euro Skin in the Game beteiligt bin. Bei Lande gab es 2024 relativ viele Updates und Entwicklungen, die zum Großteil auch positiv bewertet werden können. Nachdem man im Februar die europäische Crowdfunding-Lizenz erhalten hat, lag der Fokus im ersten Halbjahr hauptsächlich auf der Verbesserung der IT-Infrastruktur. Nachdem dieses Problem gelöst werden konnte, wurde sowohl der Zweitmarkt wieder eingeführt und es gab einige kluge und investorenfreundliche Anpassungen beim Autoinvest. Ebenfalls positiv ist die Einführung der monatlichen Performance-Reports zu bewerten, welche nun einen verbesserten Einblick zu der Entwicklung des Kreditportfolios liefern. Was die Qualität des Kreditportfolios selbst angeht, so ist diese noch in einem akzeptablen Bereich einzuordnen, mit einer Inkassoquote von knapp 8% vom ausstehenden Portfolio. Meine persönliche Bilanz, die sieht hingegen minimal schlechter aus. Von den 115 Krediten in meinem Portfolio befinden sich derzeit 13% im Inkasso und zudem sind bereits weitere 8% mit über 60 Tagen verspätet. Immerhin, mein letzter ausgefallener Kredit, der datiert vom 12. Dezember 2023, weshalb sich wohl auch die Anpassungen bei der Kreditnehmerakquise und dem veränderten Fokus bei den Besicherungen bezahlt gemacht haben. Lande hat 2024 seine Hausaufgaben erledigt, um dieses Jahr das Wachstum auf gesunden Beinen voranzutreiben. Wenn es die Plattform schaffen sollte, auch vorzeigbare Ergebnisse bei den Rückgewinnungen zu präsentieren, dann könnte mein Portfolio dieses Jahr bis in den fünfstelligen Bereich anwachsen. Im letzten Jahr konnte Mintos das ausstehende Kreditportfolio von knapp 400 Millionen Euro auf ca. 440 Millionen Euro steigern. Die Fortschritte beim Thema Rückgewinnungen, die sind hingegen überschaubar ausgefallen. Aktuell befinden sich ca. 140 Millionen Euro an Krediten im Inkasso, inklusive der zuletzt hinzugekommenen 12,5 Millionen Euro des südafrikanischen Kreditgebers Planet 42, was somit weiterhin eine große Baustelle beim selbsternannten Marktführer für Peer-to-Peer-Kredite bleiben wird. Erwähnenswert ist zudem die Einführung neuer Produktangebote wie den Immobilien- oder dem Geldmarktfonds Mintos Smart Cash, wodurch der Peer-to-Peer-Marktplatz nun seine Transformation als eine Multi-Asset-Plattform erfolgreich abgeschlossen hat. Die neuen Möglichkeiten, die bieten jetzt deutlich mehr Vielfalt für uns als Investoren, was in 2024 sogar zu meinem persönlichen Mintos-Comeback geführt hat. Dennoch lohnt es sich bei Mintos immer etwas genauer hinzusehen, da die Performance des Kreditportfolios verdeutlicht, dass nur ein konzentrierter Ansatz wirklich erfolgsversprechend sein kann. PeerBerry ist für mich persönlich der Gewinner des Jahres 2024. Ganz einfach deshalb, weil die PeerBerry-Partner mit den vollständigen Rückzahlungen von über 50 Millionen Euro an kriegsbetroffenen Krediten ein eindrucksvolles und ein im Peer-to-Peer-Kredite-Umfeld unvergleichbares Zeichen gesetzt haben. Die Konsequenzen dieses Erfolgs, die gehen jedoch auf die Kosten der Investoren zurück, die sich nun um ein zu geringes und immer geringer verzinstes Kreditangebot streiten müssen. Sollte das Wachstum beim Kreditangebot auch 2025 weiter stagnieren, dann könnten sowohl geringere Verzinsungen als auch zunehmend abwandernde Investoren die Folge sein. Im letztjährigen Rückblick sprach ich davon, dass das Jahr für Twino knusprig werden könnte, bezogen auf die Unsicherheiten in Vietnam und die Regulierungsverschärfungen in Polen. Während man mit der zuletzt in Polen erhaltenen Lizenz als nationales Zahlungsinstitut wohl abgesichert ist, haben die Entwicklungen in Vietnam und in den Philippinen erneut bestätigt, dass das Thema Risikomanagement keine Kernkompetenz bei Twino zu sein scheint. Trotz einiger Warnsignale, welche unter anderem die Kreditgeber von Aventus und von RoboCash zu einem frühzeitigen Exit veranlasst haben, befinden sich nun 2,6 Millionen Euro an asiatischen Krediten im Inkasso. Hinzu kommen weitere 3,4 Millionen Euro an russischen Krediten, wofür man auch in 2024 keine Lösung im Hinblick auf eine frühzeitige Rückzahlung gefunden hat. Aufgrund des schlechten Risikomanagements und der unregelmäßigen Kommunikation hat Twino im Jahr 2024 sehr viel vermissen lassen, um Investoren an die Plattform zu binden. Mein vorübergehender Exit ist daher nur die folgerichtige Konsequenz. Wireinvest kann hingegen auf ein positives Jahr 2024 zurückblicken. Auf der einen Seite konnte das Portfolio von 29 Millionen Euro auf 43 Millionen Euro gesteigert werden. Auf der anderen Seite gab es auch 2024 keine Ausfälle zu beklagen, was insofern der Garant für eine erneut zweistellige Rendite gewesen ist. Zu verbessern wäre weiterhin ein tagesaktueller Einblick zum Rückzahlungsstatus der einzelnen Kreditgeber. Zudem hat es Wireinvest auch in diesem Jahr verpasst, noch vor Jahresende einen auditierten Geschäftsbericht der Wire SMS Group für das Vorjahr zu veröffentlichen. Insgesamt muss man jedoch festhalten, dass Wireinvest auch in 2024 wieder geliefert und sein Standing als eine unaufgeregte und verlässlich abliefernde Plattform untermauert hat. Hier findet ihr nochmal zusammengefasst meine persönliche Benotung für das Jahr 2024. Wie eingangs erwähnt, schreibt mir gerne mal eure Meinung und Einschätzung in die Kommentare, wie ihr die Performance der einzelnen Plattformen bewertet hättet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.